Im Grunde geht es im ergotherapeutischen Umfeld darum, die Wahrnehmung von Bedürfnissen, also Entspannung, aber auch was tun, Muße, Dinge zu tun, die Freude machen. Und das ist ja in bestimmten psychischen Erkrankungen einfach auch sehr, sehr schwierig, da überhaupt Freude zu empfinden.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Und was soll ich sagen, heute ist wieder eine Gesprächspartnerin zu Gast, Johanna Winterfeld-Sano. Mhm. Hallo und herzlich willkommen erstmal.
Ja, hallo, danke schön. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich, ich bin sehr aufgeregt.
Ja, das kriegen wir noch hin. Du bist Ergotherapeutin, da werden wir dann später noch mehrfach drauf zu sprechen kommen. Jahrgang 1957, wurdest im Ruhrgebiet geboren und bist, wie du sagst, in einem kleinen Ort am Rhein gegenüber von Bonn aufgewachsen.
Genau. Ja.
Deine familiären Wurzeln finden sich so in Berlin, Dresden und natürlich aber auch im Rheinland. Mhm. Ja. Nächstes Jahr feierst du 50 Jahre Abitur und sagst dazu ganz trocken, ganz schön viel Zeit vergangen.
Das stimmt, ja.
Du hast fast dein gesamtes berufliches Leben als Ergotherapeutin mit Psychiatrieerfahrenen gearbeitet und sagst darüber, meine Haltung Menschen gegenüber ihrem Tun oder nicht handeln können, wurde von ihren und meinen Erfahrungen geprägt, beeinflusst und entwickelt.
Ja.
Und du sagst weiter, Beruf und familiäres Leben habe ich unter einem oder auch zwei Hüte gebracht, was oft ziemlich schwer war. Habe zwei Kinder bekommen, die heute erwachsen sind und ihren eigenen Weg gehen. Seit 2 Jahren bist du nun Rentnerin und streckenweise wieder auf der Suche nach sinnvollen Tätigkeit. Darauf kommen wir dann hoffentlich auch noch zu sprechen. Jetzt nochmal herzlich willkommen hier im Wachsaal. Vielen Dank für deine Bereitschaft, hier mit mir zu reden. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und jetzt kann es dann losgehen.
Ja, genau.
Johanna, wir kennen uns schon länger als 45 Jahre, habe ich noch mal.
Ernsthaft? Wahnsinn. Ne? Das ist schon viel Zeit vergangen.
Ja, viel Zeit vergangen.
45 Jahre,
Mann. Ja. Ja, 45 Jahre sind eine lange Zeit, das stimmt. Und wir haben uns ja in einer Zeit kennengelernt, die ich letztens in der Psychiatrie so als Hippie-Zeit beschrieben habe. Also vieles wurde ausprobiert, Grenzen überschritten, ja, und es wurden auch neue und auch nonverbale Therapieansätze entwickelt. Eine spannende Zeit, wie ich finde. Es wurde aus der Beschäftigungstherapie für Patientinnen die Ergotherapie. Darüber werden wir heute noch ausführlich reden, was darunter zu verstehen ist. Ja, und wir haben an einem Ort uns kennengelernt, der sich so in den 1970er Jahren, zumindest im Rheinland, aber auch darüber hinaus, so eine Art Kumulationsort als ein solcher entwickelt hat. Damit meine ich, wenn ich mal in dem Bild bleiben will, etwas wie so ein kleines Woodstock der deutschen Psychiatrie. Und es war die Klinik in Düren im Rheinland, die neben vielen harten politischen Auseinandersetzungen klein-klein auch sehr innovative Ansätze hervorgebracht hatte damals. Ich habe das an anderer Stelle schon mal in diesem Podcast bereits über mal erwähnt, dass da auch schon eine psychoanalytische Station, Behandlungseinheit war. Und das war schon 1975, zumindest für deutsche Verhältnisse früh. Das war ja in anderen Ländern deutlich früher. Und auch gerade für Menschen mit psychotischen Erschütterungen diese Behandlungsform angewendet. Und dort wurde eben auch eine öffentliche Schule für Beschäftigung und Arbeitstherapie errichtet. Du hast mir eben noch Brief.
Das war eigentlich die Ankündigung, was das für eine Schule ist und was sie da anbieten.
So ein bisschen. Und die Schule hatte, die hieß damals Beschäftigung und Arbeitstherapie und daraus ist dann eben BEAT geworden, B-E-A-T. Ne? Ja. Fand ich irgendwie ganz witzig, diesen Begriff. Und was ich auch sehr spannend finde, diese Schule, die war in den Räumen untergebracht, das war eine sogenannte Villa, die bis zu dem Zeitpunkt, will ich nicht 100% behaupten, aber jedenfalls lange für die ärztlichen Direktoren mit deren Familien genutzt wurde. Und ich finde das schon ein ziemlich erfrischendes Symbol, dass das da nicht mehr stattfand, sondern eine Ausbildungsstätte. Und auch für diesen Beruf, ja damals noch relativ jungen Beruf, Ergotherapie eingerichtet wurde. Und da hast du ja deine Ausbildung gemacht. Jetzt erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal bitte, was war da los? Wie alt warst du damals und wie bist du auf diesen Berufswunsch denn überhaupt gekommen?
Okay, ja, schön, dass ich hier sein kann. Also ganz ursprünglich wollte ich eigentlich Restauratorin werden. Ich habe immer schon gern mit Textilien und Material mich beschäftigt, handwerklich. Ich habe gern gestaltet, gemalt, gebastelt, gestrickt, genäht und war handwerklich vielseitig interessiert und habe mich dann während der Schulzeit auch für Kunst und Ethnien von Fernost und Südsee und alles interessiert und habe mich viel in Museen herumgetrieben und eben, ich wollte eigentlich restaurieren. Ach. Und es gab aber in der Zeit kaum Ausbildungsplätze. Man musste damals für den Restaurator musste man vorher eine Lehre machen, als Schneider, als Schreiner, irgendwie so einen Handwerksberuf lernen. Und da gab es keine Plätze. So ist genau umgekehrt, so wie heutzutage. Und ich habe halt mich dann nach dem Abitur für Ethnologie und Kunstgeschichte eingeschrieben. Ich musste aber ein bisschen Geld verdienen und dann habe ich als Pflegehelferin im Krankenhaus gearbeitet, auch in der Sozialstation als Familienhelferin. Und da hat einfach mein Interesse an der Arbeit mit Menschen begonnen, die halt irgendwie krank waren, ein Handicap hatten oder sozial benachteiligt waren. Also es lief dann so parallel im Grunde genommen, so ein bisschen zwei Schienen. Und dann beim Studium habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist für mich irgendwie zu theoretisch und man hätte dann auch ins Ausland fahren müssen. Also es war in Bonn, diese Altamerikanistik, da war ich eingeschrieben. Das kommt in Klammern. Meine Tochter hat das dann fertig gemacht für mich. Die hat das dann studiert, Altamerikanistik.
Auch da,
das? Ja, genau, also, auch da. Ach, ja, lustig, ja.
So soll es doch sein.
Genau. Obwohl ich ihr da nie zu geraten habe, aber egal. Also jedenfalls habe ich mir das nicht zugetraut und dann habe ich mich anders orientiert. So als Ergänzung, ich meinen Berufswunsch und Ausbildungswunsch dann nachher Ergotherapie oder damals Beschäftigungs- und Arbeitstherapie zu machen, hat auch eine psychologische und familiäre Erklärung und das ist mir aber erst Jahrzehnte später klar geworden. Ich bin nämlich die älteste von drei Geschwistern. Und habe einige Jahre bei meiner jüngeren Schwester eigentlich bis heute mütterliche, helfende Funktionen und Rollen eingenommen. Mhm. Unsere Mutter ist kriegstraumatisiert, mein Vater ist Soldatenvater gewesen. Und die waren nicht wirklich in der Lage, so ein sicheres, stabiles, familiäres Umfeld zu schaffen. Und von daher habe ich eigentlich die Rolle, die ich in der Familie hatte, dann in den Berufswunsch eingebunden, ohne dass mir das so bewusst war, ne?
Ich meine, das ist ja uns allen, die so in sozialen Berufen irgendwie passiert, in Anführungszeichen.
Genau,
passiert, ne?
Genau. Weil man sich, wenn man jung ist, mit so Sachen noch, also ich damals jedenfalls, wir haben uns zwar mit vielen Sachen auseinandergesetzt, aber mit diesen Sachen, dieser eigenen Geschichte noch nicht so.
Ja.
Auf jeden Fall, mit 21 habe ich dann in der Beat-Schule angefangen. Ich musste anderthalb Jahre auf den Platz warten. Es gab 20 Plätze. Ich hatte einen Platz in Berlin und ich hatte einen Platz in Düren. Hm. Und in Berlin hätte ich früher anfangen können. Und ich wollte aber unbedingt nach Düren, weil das an diesem Zettel sieht man das auch. Ja. Es war alles so, es erschien mir aufregender, kreativer, moderner, fortschrittlicher. Ich wollte nicht nach Berlin, weil ein Teil meiner Kindheit auch in Berlin liegt und mit meiner Oma und so. Von daher war Düren irgendwie passte so für mich.
Wie hat man denn damals seine Informationen bekommen?
Ja, das ist ja heute ganz anders. Heute machst du es alles übers Netz.
Ja.
Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, es gab irgendwie Berufsberatung beim Arbeitsamt.
Ach so.
Irgendwie so. Ja, ja. Es gab, glaube ich, auch Bücher mit Berufsausbildungsmöglichkeiten. Und Düren war insofern fortschrittlich, weil das irgendwie pädagogisch so ganz anders aufgestellt war. So hörte sich das an. Ich habe halt jetzt leider nur noch diese eine Ankündigung aus der Schule, aber das war irgendwie für mich so faszinierend. Es war zum Beispiel beim Auswahlverfahren, also es gab halt viele Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Und die Ausbildungsstufe, die schon angefangen hatte, die hat die Bewerber mit ausgesucht.
Also so richtig schon 70er Jahre.
Genau, so ein bisschen basisdemokratisch
auch.
Und dann dieses Auswahlverfahren war schon klasse. Also, aber es war auch heftig. Bei mir war es dann auch noch so, als ich dann schon angefangen hatte, musste ich dasselbe mit den nächsten Bewerbern machen. Und dann wurde das Ganze in der Großgruppe vorgestellt. Und dann war so eine Großdynamik irgendwie so. Das war für mich damals nicht so toll, muss ich sagen. Ja, ich wollte halt da unbedingt hin. Also was ich interessant fand oder was für mich da wichtig war, auch eben ein großer Schwerpunkt in Düren war eben kreative Betätigung. Also nicht so sehr, es war halt viel, viel ja, künstlerischer, kreativer und nicht so stark handwerklich orientiert. Ach so. Schon auch, aber Berlin oder Hannover, die klassischen Ausbildungen, die haben halt viel Körbeflechten gemacht. Wenn man sich da beworben hatte, hatte man so einen Tag, wo man dann da war und dann musste man was herstellen. Ich musste irgendwie ein Ledermäppchen machen. Ach so. Und dann haben die gesehen, kann ich das handwerklich oder nicht. Ja. Ne? So. Und das war in Düren nicht ganz so wichtig. Da war es halt wichtiger, dass man eben das Kommunikation oder...
Ja, ich verstehe.
Genau. In Düren wurde natürlich auch Arbeitstherapie angeboten, was natürlich auch eher so dieser Schwerpunkt ist, wo alles sehr geordnet ist. Aber das hat mich auch nicht so interessiert. So, ich war eher an diesen kreativen Sachen da interessiert, ne? Und ja, was auch noch wichtig war, es gab halt so eine Aufbruchsstimmung quasi aus alten eingefahrenen Gleisen. Wobei ich eben, habe ich das nochmal so gelesen und habe gedacht, was waren denn eigentlich die alten eingefahrenen Gleise? Also die Vorstellung, die ich so hatte, kann ich heute auch nicht mehr so ganz so nachvollziehen.
Waren Sie jetzt so in der Klinik oder auch
speziell? Ja, Klinik und in der Schule.
In der Schule.
Genau. Es war halt eben auch eine Ganztagsschule und es war halt immer vorgegeben, was man, was jetzt als nächstes anstand, an Unterricht und so. Das war für mich meine damalige Situation war das genau das Richtige. Ja. Also ja. Und der Schwerpunkt, der lag eben in Düren auch im psychiatrischen Bereich, dadurch, dass eben das an den Landesklinik angebunden war. Ja. Und wir haben damals Franco Basaglia und die Befreiung der Menschen mit psychischen Erkrankungen so durchgenommen, haben das gefeiert, haben dieses Pferd nachgebaut und so Sachen. Ja, ja. Ne? Das war irgendwie klasse. Mhm.
Ja. Aber das ist schon so, dann da spürt man schon jetzt auch noch den Geist der Fortschrittlichkeit und über die Mauern da hinaus gucken in die Welt, was so eine Psychiatrie gibt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das Thema Psychiatrie, das zieht sich halt auch durch meine Familiengeschichte. Also meine Urgroßmutter, die war psychotisch gewesen und die ist in Neuruppin in so einer Nervenheilanstalt mit 57 Jahren ist sie gestorben. So, also da weiß ich überhaupt nicht viel drüber, aber man kriegt das ja als Gefühlserbschaft doch auch irgendwie mitgegeben. Ja, und das war so der Anfang, ja.
Ja, das ist ja schon irgendwie voluminant, ne? So, finde ich, weil, also da sind ja so viele Stränge, ne? So einmal überhaupt muss man da mal so als junger Mensch da irgendwie gucken, wo, auf welche Spur will ich denn, ne? Oder muss ich, kann ich? Und dann will man aber auch irgendwie sich was Fortschrittliches oder Gutes da aussuchen und dann gerät man auch noch in so eine Zeit rein, gerade in der Psychiatrie, aber auch überhaupt in der Gesellschaft. Genau. Aber so in der Psychiatrie fanden sich natürlich auch noch mal ganz viele Leute wieder, die den Verrückten befreien wollten irgendwie. Genau. Ne? Das war so ein Geist. Ja. Den spüre ich da jetzt, wenn du so erzählst. Ne? Die Schule selbst da stand ja auch dann in den nächsten Folgejahren ja auch sehr unter politischem Druck.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen, aber ich finde das so zeitgeschichtlich schon eine sehr interessante Phase, weil ich jetzt viel mit anderen Leuten noch über diese Zeit rede und dann höre ich immer, da war ja der ärztliche Direktor Helmut Köster und der ist, glaube ich, auch, der war ja auch hier Kommissarischer Leiter auch von der Schule, ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, aber irgendein Arzt musste ja immer irgendwo noch mit im Vorstand sein. Ja. Und aber der wird so von vielen als so ein ganz, ganz fortschrittlicher gefeiert heute noch. Ja. Okay. Und wenn ich kritisch zurückblicke, denke ich, ist das teilweise auch so gewesen, aber das hat uns natürlich nicht gereicht. Ne?
Nee, ja klar, wir wollten mehr.
Wir wollten, was ich nicht, ohne genau zu wissen, was, aber mehr. Ne? Da sind viele Leute hingekommen deswegen, weil es eben so ein fortschrittliches Klima auch in den anderen Berufsgruppen
ist. Ja, genau.
Ergotherapie oder
Beschäftigung und Arbeitstherapie war ja noch so ein ganz junger Ansatz. Ne? Da ist vielleicht vielleicht kannst du kurz mal erklären, dieses Berufsbild, dieser Behandlungsansatz Ergotherapie ist ja jetzt auch nicht nur für Menschen mit psychischen Erkrankungen, ist ja auch für andere Erkrankungen oder für anders Erkrankte. Wo setzt das an? Was kannst du da tun?
Also das Wort Ergo kommt aus dem Griechischen und das bedeutet Werk, Arbeit, Handlung, und Menschen sind von Natur aus handelnde Wesen, die handeln. Entweder sie spielen oder sie arbeiten, und Aktivität und Teilhabe, die haben einfach einen wichtigen Einfluss auf die Gesundheit. Wenn man zu viel arbeitet, kann man krank dran werden. Wenn man keine sinnvollen Aufgaben hat, kann man auch krank werden. Also es geht halt darum, in der Ergotherapie eben Tätigkeiten oder für sich sinnvolle Tätigkeiten zu finden. Und in der Ausbildung war das dann so, gibt es so Bereiche wie Selbstversorgung, also schaffe ich es, mich zu waschen, mich anzuziehen, meinen Kaffee zu machen, einzukaufen, mir Essen zu machen, also so einen alltäglichen Tagesstrukturrhythmus zu bekommen, der mir gut tut, und sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich denn da eigentlich? Der eine Bereich Selbstversorgung, der zweite Bereich ist Produktivität, also eine Arbeit zu haben oder ein Hobby oder eine sinnvolle Tätigkeit. Das kommt immer darauf an, was man eigentlich für eine soziale, Stellung hat. Also ob man Rentner ist, ist das was anderes, oder ob man eben jung ist und noch auf dem Weg in die Ausbildung, braucht man andere Sachen, als wenn man jetzt im Beruf gestanden hat und plötzlich krank geworden ist. Ne? Das ist eben dieser Bereich Produktivität. Und der dritte Bereich ist die Freizeitgestaltung. Dinge zu tun, die mir einfach Spaß machen, die ich gerne mache und die ich trotzdem auch, also die auch Sinn für mich machen. Und diese Dreiteilung von den Bereichen, die ist so im angloamerikanischen Raum entstanden, wurde da entwickelt und ist erst spät nach Deutschland eingeflossen. Also ganz, ganz ursprünglich wurde in der dieses Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, das waren eigentlich britische Krankenschwestern, die mit den Kriegsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg sinnvolle Sachen gemacht haben. Also die waren halt, die kamen ja aus irgendeinem Beruf, waren dann versehrt oder eben kriegstraumatisiert, und die haben mit denen halt handwerkliche Sachen gemacht, um da wieder einen Sinn reinzukriegen, weil die Leute sich auch einfach scheiße gefühlt haben, ohne irgendwas. Ja, und es gibt halt eben auch noch andere ergotherapeutische Bereiche, wie also die Orthopädie, die Neurologie, die Psychiatrie, wo wir jetzt gleich von erzählen, und was noch? Kinder auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Und die Arbeitstherapie. Also diese Bereiche sind so ganz grob, wo sich der Ergotherapeut mit beschäftigt. Und in der psychiatrischen Ergotherapie, da geht es eigentlich, so wie ich das verstehe und wie es auch heute noch ist, eigentlich um Verbesserung der Lebensqualität nach einer Erkrankung oder auch mit einer Einschränkung, mit einem Handicap, in dem man eben wieder handlungsfähig wird und Dinge tun kann, die für das eigene Leben, die eigene Psyche oder die Arbeitsfähigkeit, Freizeit einfach wichtig sind und eine Bedeutung haben.
Ich befürchte mal, so in der Normalbevölkerung ist das heute auch noch so, dadurch, dass dieser Begriff Beschäftigungstherapie war, dass es ja eher sowas ist, dass die Leute einfach nur, sich beschäftigen mit manchmal auch sehr unsinnigen Sachen. Ja. Ne? Du hast ja eben schon mal Körperflechten, was ja nicht Schlechtes ist, aber es kommt ja darauf an, mit welchem Anspruch man sowas einsetzt.
Ja, genau.
Das war ja aber, wenn du das so erzählst, ist das ja ein ganz viel weitergehender Ansatz als diesen Aspekt.
Ja,
ne?
Ja.
Klar ist es gut, in eine Struktur zu kommen
wenn
man irgendwie aus der Bahn geworfen wurde, aber das ist ja mehr als Beschäftigung.
Ja, ja,
eben. Vielleicht Beschäftigung mit sich selbst.
Ja, genau. Also dieser Begriff Beschäftigungstherapie, der wird auch heute noch mit so einem abwertenden Anklang benutzt. Ich lese im Moment gerade so ein Buch, das heißt Organisch, von der Julia Enders, wo es halt um den Körper geht und den Menschen an sich. Und die benutzt dann dieses Wort Beschäftigungstherapie auch wieder in so einem negativen Sinn. Das empfinde ich immer wieder auch nochmal in Medien. Es kommt relativ selten mittlerweile vor. Aber das hat für mich immer so einen Negativanklang.
Ja,
Ich habe irgendwie hier auch irgendwie nochmal aufgeschrieben, wo kommt das eigentlich her? Also
dieses Negative.
Dieses Negative, ja. Ich denke, dass es irgendwie aus dieser Geschichte, also eigentlich aus dem Nazireich kommt. Arbeit macht frei und die Leute sind einfach durch Arbeit oder durch Tun halt ermordet worden im Grunde genommen. Also das hat dieses, oder eben auch nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, diese Kriegshitterer, die dann eben was tun sollten, die wollten auch, aber das waren dann nicht unbedingt Sachen, die sie selber entwickelt haben und die gesagt haben, oh, ich mag es, einen Korb zu flechten oder so. Ne?
Sondern so Programme.
Das waren so Programme, die waren dann
vor.
Gegeben, genau, oder die gehörten dann zum Klinik, also zum Irrenanstalts, zur Versorgung der Irrenanstalt. Die haben dann in der Wäscherei gearbeitet. Ja. Ich meine, das sind auch sinnvolle Sachen, aber das ist nicht so individuell, wie das heute gesehen wird.
Das
hat sich schon sehr entwickelt, dass man eher guckt, was braucht derjenige, also was möchte er denn selber? Und dass man ihn anregt da oder ihn oder sie anregt zu gucken, was ist denn das, was mir wichtig ist? Das muss manchmal auch erst entwickelt werden.
Ich habe, mir fällt dann immer ein, diese Begriffe, die auch da in der Anstaltpsychiatrie, auch noch zu der Zeit, als wir da waren, da gab es ja immer die sogenannten Kolonnen, ne? Weiß nicht so.
Genau.
Die haben ja, irgendjemand sagte mir jetzt auch mal in einem Gespräch, ohne diese Leute, wenn die da nicht in den Betrieben gearbeitet hätten, wäre so eine Klinik überhaupt nicht führbar gewesen. Ne? Bäckerei, Wäsche, weiß ich, überall wo. Und da gab es ja auch so Kolonnen, die dann tagsüber durch dieses Gelände zogen, um aufzuräumen oder was ich, Grünzeug wegzumachen. Aber die einfach Langzeit da waren in der Klinik.
Ja.
Und für die war das ja dann Arbeit.
Ja,
das hat
das
ja gar nichts mit Beschäftigung zu tun.
Nee, genau. Das hat also, ich meine, ist dann die Frage, ob die das als sinnvoll erachtet haben oder ob sie immer ausgenutzt wurden und sich ausgenutzt gefühlt haben. Das ist halt wirklich so, ist sehr ambivalent.
Ja,
und ich glaube,
dass
daher auch diese negative Atmosphäre um diesen Begriff herum entstanden ist. Also wir hatten in der Ausbildung hatten wir eine Zeitung, die hieß Der Belästigungstherapeut. Ich habe leider kein Exemplar mehr davon, aber da wurde das halt auch schon so ein bisschen, wir haben es einfach auf die Schippe genommen, weil wir genau, denke ich, auch um diese Ambivalenz wussten, ne? Dass es auf der einen Seite wichtig ist, eine sinnvolle Beschäftigung, Betätigung zu haben, Ergotherapie oder eben Betätigung, ne? Also ich betätige mich und das ist der ist einfach neutraler, dieser Begriff.
Wir wollen ja so nochmal ein bisschen auch dazu beitragen, dass man nochmal diesen Beruf, Ergotherapeutin oder Ergotherapeut, ja auch nochmal begreift, so in dem Sinne, wie du es ja jetzt auch schon mehrfach so angedeutet hast, als ein eigenständiger, ich sag mal, therapeutischer Ansatz, der aber an Fähigkeiten oder verlorenen Fähigkeiten verschütteten Fähigkeiten da anzusetzen. Und das heißt ja immer, das muss auch sehr individuell erfolgen. Das heißt, man muss jemanden kennenlernen, man muss mit jemandem sprechen, um dann auch zu sagen, okay, dann lass uns doch mal mit der und der Technik oder mit dem und dem Material arbeiten.
Ja.
Und vielleicht gibt das dann einen Zugang auch zu Problem
dazu. Also das war eins der ersten Sachen, die wir gelernt haben, dass Beziehungsaufnahme zu dem Patienten das Wichtigste ist.
Ja,
also zuerst überhaupt denjenigen erstmal kennenzulernen und mit ihm zusammen zu überlegen und dann eben auch zu trainieren, wie kann es wieder gelingen, sich selber zu versorgen, aktiver zu werden, wenn jemand zum Beispiel eine schwere Depression hat, die kommen ja oft nicht aus dem Bett morgens, so diese basalen Dinge. Und wie kann jemand wieder aktiver werden, Dinge tun, die ihm helfen, aus dieser Depression rauszukommen? So. Und daher gehört einfach dazu früher, ich weiß nicht, ob wie heutzutage es ist, aber ich denke, dass sich da auch nicht so viel geändert hat. Wenn jemand sich in der stationär behandeln lässt, ne, gehört einfach ganz stark dazu, auch kreativ zu werden und zu gucken, was habe ich denn für Hobbys gehabt? Was habe ich denn früher gemacht? Habe ich gemalt oder habe ich irgendwie gestrickt oder habe ich genäht oder habe ich geschreinert oder sonst irgendwie, habe ich Briefmarken gesammelt, wie auch immer, ne? Und dann geht es darum zu gucken, was ist demjenigen wichtig und wie kann man da hinkommen, dass er wieder aktiver werden kann und für sich selber da ja, einen Weg findet, eben wieder ins Tun zu kommen.
Ja, und es geht immer, und das finde ich, gibt auch andere Ansätze, ja, immer darum, so einen biografischen Anschluss zu finden.
Auf jeden
oder so einen
Fall.
Anschluss an Biografie, an die individuelle eigene Biografie zu finden mit unterschiedlichen Mitteln. Ich meine, so jemand spricht natürlich auch mit seinem Arzt vielleicht hoffentlich regelmäßig oder hat mit den Pflegeleuten da eine Beziehung, wo andere Dinge bearbeitet werden können. Aber das ist eben immer so das gleiche Muster im Grunde genommen, zu gucken, wo kriege ich einen Anschluss wieder an die Biografie.
Ja, an die Biografie und an den Alltag. Dass derjenige dann in seine Biografie wieder mit in den Alltag nehmen kann. Also vielleicht noch so zu den Behandlungsmethoden oder Behandlungsformen. Also es gibt, man versucht individuelle Behandlungsziele zu erreichen, auch in Einzelsitzungen. Und es wird aber auch ganz viel in Gruppenaktivitäten. Also das soziale Miteinander spielt einfach eine große Rolle. Ne? Da gibt es dann Gruppenaktivitäten, wo jeder für sich was macht oder jeder malt sein eigenes Ding oder arbeitet an einer Einzelarbeit. Aber man kann auch eben gemeinsam ein großes Bild malen zum Beispiel. Also dann kommen so gruppendynamisch psychologische Aspekte da rein, wo jemand sich selber dann mehr kennenlernen kann im Umgang mit anderen Menschen. Also wie ist mir das jetzt so nah? Oder ich hätte mir da gerne mehr gewünscht. Also so die eigenen Bedürfnisse werden da ausgelotet mit Hilfe von kreativen Techniken.
Das Medium ist halt nicht nur Sprache,
wie in
anderen therapeutischen Ansätzen unumgänglich ist, sondern es kann auch da Leute, oder da können sich auch Leute wiederfinden, die vielleicht sprachlich aus vielerlei Gründen überhaupt nicht gut drauf sind und dass eben andere Medien oder andere Stoffe haben, mit denen sie sich ausdrücken können. Ja. Ne?
Also wenn jemand zum Beispiel eine schwere Depression hat, nicht so handlungsfähig ist. Ich habe früher immer mit den Leuten dann Seidenmalerei gemacht, weil dann eher so ein, jemand ist ja in der schweren Depression auch so eingekastelt und in sich selber so gefangen. Und wenn er dann da dabei sein kann und dann irgendwann vielleicht einen Pinsel in die Hand nimmt und ganz frei mit Farben irgendwie über eine Seide oder über ein Tuch, dann löst das manchmal was, nicht immer. Ne? Also die Techniken sind brauchen natürlich auch eine Antwort von demjenigen. Wenn jemand sagt, das gefällt mir, also das mag ich überhaupt nicht, einen Pinsel in die Hand, dann geht es natürlich. Ja, da muss ich einen anderen Weg suchen.
Aber ich weiß aus unserer gemeinsamen Zeit, wir haben ja viele Jahrzehnte im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Zentrums hier in Köln zusammengearbeitet. Und das war ja schon so, dass es sehr, sehr individuelle Vorgehensweisen gab, womit sich jemand beschäftigt.
Ja, genau.
Ne? Da sind wir wieder bei dem Begriff. Aber und damit mit sich beschäftigt oder wieder mal an sich arbeitet. Ja. Und das war ja oft sehr, sehr individuell. Ja. Ne? Also so auch über Wochen, dann Monate vielleicht, dass man ein bestimmtes Werkstück hatte und das immer wieder rangegangen wurde. Ja. Ich fand das immer so beeindruckend, weil da gab es ja auch so Fächer, wo dann die Klienten und Klientinnen so ihre Werkstücke reinstellen konnten, da immer auch wieder weiter dran arbeiten konnten.
Genau,
ne? Also das ist ja auch was sehr Respektvolles vor so einer Arbeit, finde ich. Ne? Ja. Ausdruck dessen.
Ja. Ich habe gerade so eine Erinnerung im Kopf. Es gab eine Klientin, die hat halt immer gestrickt und die hat halt Schals gestrickt und hat einen Schal gestrickt und hat ihn wieder aufgetrennt und hat ihn dann wieder neu angefangen zu stricken und hat das mehrmals hintereinander gemacht. Und so als Therapeut oder wie auch immer, denkt man, das müsste doch jetzt eigentlich mal beendet oder sie müsste weitergehen. Aber dann Respekt zu haben, okay, die hat einen Grund, warum sie den immer wieder auftrennt und wieder neu macht und wieder auftrennt und wieder neu macht. Der liegt auch sicher in der Familiengeschichte, auch egal, ob sie ihn weiß oder nicht, das so zu lassen, wie es ist. So war jetzt, ist mir gerade so eingefallen.
Ja, genau so.
Weil es ist manchmal auch nicht so einfach, dann so
das auszuhalten.
Das auszuhalten und und zu gucken, wie kann man einen Zugang finden, mit demjenigen gemeinsam zu überlegen, Was brauche ich denn? Also damals, als ich angefangen habe, ging es dann auch wirklich noch mehr darum, um Entwicklung, um Weiterkommen.
Ja.
Mittlerweile ja eher so, dass es so anders ist, dass man eben sagt, okay, jemand hat eine Einschränkung und die bleibt.
Mhm.
Und die braucht durch bestimmte Entwicklungen kann das sich verändern, aber es muss sich nicht verändern.
Mhm.
Also wir haben auch, wenn wir sehr fortschrittlich waren da in dieser Ausbildung, damals war trotzdem immer so ein Druck da,
ja,
da muss sich was verändern. So, die Erkrankung muss
ja
weg, sozusagen.
Ja. Ja.
Ne?
Das ist ja, das hat sich ja wirklich jetzt heute so ein bisschen mehr durchgesetzt, aber das sind ja bestimmte Berufe, auch die Sozialarbeit, ich meine die Pflege, ganz zu schweigen, die sind immer darauf aus,
es muss
oder wir haben auch eine Idee,
wie
du weiterkommst. Ne?
Genau.
Und das ist dann oft so zum Scheitern verurteilt.
Ja, natürlich.
Aber das auszuhalten, dass dann vielleicht auch was von dem selber kommt
und
das weiterzuentwickeln oder überhaupt zu lassen,
das
ist, glaube ich, so die Kunst.
Wenn man was irgendwas Kreatives macht, ne, oder einen Korb herstellt oder wie auch immer, was man sich ausgesucht hat, dann hat man ein Erfolgserlebnis. Das fördert dann wiederum die Motivation, sich um sich selber zu kümmern, die eigenen Bedürfnisse neu wahrzunehmen und aktiver den Alltag zu bewältigen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ob das immer so ist, also das Erfolgserlebnisse, das kommt halt wirklich individuell auf den Einzelnen an.
Hm.
Ob der ein Erfolgserlebnis braucht oder nicht.
Ja.
So. Also ich meine, so diese Abwertungsgeschichte, also Basteln ist, wurde ja auch immer, Basteln ist nichts wert, ne?
Mm.
So, und wenn man sagt, ja, jemand ist kreativ, dann hört sich das schon ganz anders an, ne? Aber es ist, man kann auch im Basteln kreativ sein, ne? Im Grunde geht es in ergotherapeutischen Umfeld geht es darum, eben die Wahrnehmung von Bedürfnissen, also Entspannung, aber auch was tun, Muße, Dinge zu tun, die Freude machen. Und das ist ja in bestimmten psychischen Erkrankungen einfach auch sehr, sehr schwierig, da überhaupt Freude zu empfinden.
Ja, ja.
Also noch ein Feld ist noch die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, das Training von Grundarbeitsfähigkeiten, also Einhalten von Zeiten, Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit mit anderen zu kommunizieren, Durchhaltevermögen, dranbleiben, das ist eher so diese Arbeitstherapie.
Mhm.
Aber auch da muss man ja gucken, wie finde ich die Balance. Ne? Die heutige Zeit, viele Leute haben einen Burnout, weil sie zu viel arbeiten und keine Pausen machen können oder wollen. Ne?
Aber das hat sich ja auch nochmal spezialisiert, wenn
sie
so richtig, also da gibt es ja so Coaching-Sachen von Ergotherapeuten, die dann auch wirklich am ersten Arbeitsmarkt, im Arbeitsplatz sind.
Ja, diese Assistenzen.
Und so Assistenten.
Arbeitsassistenz heißt
ja,
das, glaube ich.
Ach so. Genau, Arbeitsassistenz. Ja.
Und
das ist aber ja auch aus dieser Ergotherapie.
Genau, hat sich das
also
entwickelt.
Meistens auch diese Berufsgruppen,
ja,
die das,
machen,
anbieten.
Ja.
Ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil meines Gesprächs mit Johanna Winterfelsano. Der zweite Teil folgt jedoch zugleich, weil es wird heute eine Doppelfolge geben, das heißt zwei kleinere, kürzere Folgen werden gleichzeitig veröffentlicht und ihr könnt je nach Bedarf den zweiten Teil gleich hinterher schieben oder eben auch später hören. Ebenfalls ist der Musikteil heute von Bernd Nickbur zweigeteilt. Er wird jetzt hier gleich folgen, der erste Teil, und in der nächsten Folge wird der zweite Teil des Beitrags von Bernd Nickbur an den Anfang gestellt. So, jetzt aber bist erstmal du dran, Bernd. Hallo.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Im WDR 3 läuft derzeit eine Aktion, in der Zuhörer sich Musikstücke wünschen können, die eine besonders intensive Wirkung auf die Betreffenden gehabt haben. Sei es positiv oder negativ. Therapeutisch allemal. Interessant zu erfahren, was die Zuhörer empfunden haben und unter Umständen auch immer wieder abrufen, wenn sie das entsprechende Musikstück hören. Im Gespräch unseres Podcasts heute wird unter anderem der britische Musiker Donovan erwähnt, Schotte seines Zeichens, der seine größten Erfolge in den 60er Jahren hatte. Unter anderem nahm er eine Version von Buffy St. Marie's Song Universal Soldier auf und machte ihn weltweit zum Hit. Aber auch heute noch, im Alter von 79 Jahren, schreibt und veröffentlicht Donovan immer noch sehr gute Musik. Meines Wissens zuletzt das ausgezeichnete Album Sutras, produziert von Rick Rubin. Nach eher folkigen Songs wie eben Universal Soldier, Catch the Wind, Colors oder Donna 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 wurde Donovans Musik in der zweiten Hälfte der 60er Jahre psychedelischer. Manche behaupten sogar, Donovan wäre der eigentliche Urheber bzw. Schöpfer der psychedelischen Musik überhaupt. Songs wie Sunshine Superman, Mellow Yellow, Season of the Witch oder The Fat Angel sind auf jeden Fall Klassiker des psychedelischen Rock. Die im Song Fat Angel erwähnten Jefferson Airplane coverten den Song sogar. Bei seiner Reise mit den Beatles nach Rishikesh in Indien, um dort beim Maharishi Mahesh Yogi dessen Meditation zu erlernen, entstand der Song Jennifer Juniper über die ebenfalls mitgereiste Jennifer Boyd, Schwester von Patti Boyd, der damaligen Ehefrau des Beatles George Harrison, für und über die Eric Clapton später den Song Layla schrieb. Damals einmal mein Sommerhit. Sweet Psychedelia von Donovan. Donovan ist 79. Ende November wird Helmut Lachenmann 90, wahrscheinlich einer der bedeutendsten Schöpfer der sogenannten neuen Musik im 20. Jahrhundert. Ende der 50er Jahre war Lachenmann der einzige Schüler von Luigi Nono in Venedig. Tolle Vorstellung, in Venedig zu leben und zu komponieren. Purer Luxus. Lachenmann nennt seine Musik Musik konkret instrumental. Er sagt dazu, von Bach bis Brahms vollführt der Streichbogen immer die gleiche Bewegung. Bei mir zeichnen die Musiker zum Beispiel in einem zum Teil genau festgelegten Rhythmus ein Dreieck oder Rechteck auf die Saiten. Das ergibt natürlich einen veränderten Klang. Bei einem Konzert zu seinem 90. Geburtstag in Köln spielte das Ensemble Modern eine umwerfend herrlich schräge Version seiner Komposition Marche Fatale. Man fühlte sich auf einen Kirmesplatz in der Eifel oder in Belgien versetzt, auf dem statt Bier möglicherweise Pilze genossen wurden. Diese Fassung liegt, soweit ich weiß, nicht auf Tonträger vor. Noch nicht, hoffe ich. hören wir jetzt einen Ausschnitt aus der Interpretation des Staatsorchesters Stuttgart. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Wir lieben euch.